Liebe deutsche Basketballfans, es ist ein neues Zeitalter angebrochen. Der deutsche Basketball ist sexy.
Dieses Team, dieses Schicksalsteam.
Ich krieg direkt Gänsehaut.
Ja, so.
Dönny, zu Beginn der heutigen Folge wird Klartext geredet. Ich ertrage es nicht mehr. Es ist vorbei. Wir machen hiermit an eine ganz bestimmte Sache einen Haken, denn ich liebe Basketballgemeinde da draußen, liebes deutsches Basketballvolk. Ich kann nicht mehr den Satz von Per Günther gesagt oder geschrieben bekommen. Ach, bei mir hat sich niemand gemeldet. Ich weiß gar nicht, was die Leute hier für den Podcast. Wir rufen hier jede Woche zu Feedback auf und ich glaube, ich weiß mittlerweile, woran das liegt. Ich kenne ein paar Leute, die hören den Podcast von Joko und Sophie Passmann. Und da ist es wohl auch so, dass die Leute sich nicht trauen, Podcast-Feedback an Joko zu schicken, sondern die schicken alles Sophie Passmann und sagen dann, frag das mal den Joko. Und ich glaube, dass das bei uns auch so ist, dass die Leute, die haben Schiss davor, mit dir in persönlichen Kontakt zu treten.
Benjamin, ich bin fünfmal beliebtester Spieler der Bundesliga geworden. Welchen volksnaheren Expo kennst du als mich? Wer sollte davor Schiss haben, mich
anzuhauen? Ja, ich habe keine Ahnung. Aber das ist meine einzige Erklärung dafür, dass sich die Leute bei dir, was diesen Podcast oder unsere Übertragung angeht, nicht melden.
Ja, also, am Flughafen habe ich noch nicht eingetroffen. Der meinte, ja, das macht das super, hat er gesagt, glaube ich.
Also damit hier nochmal der offizielle Aufruf von Abteilung Weltmeister. Basti Ulrich ist eh nicht zu erreichen. Ich bin zu viel zu erreichen, ich weiß. Aber wenn ihr Feedback habt, auch was diese Videofolge zum Beispiel angeht, ja, da müssen wir auch nochmal ran. Da muss nochmal ein bisschen der Playbutton malträtiert werden in den nächsten Tagen und Wochen. Also ihr wisst doch, wo ihr den Günni erreicht. Er ist doch jetzt eine Insta-Maus. Ihr wisst doch, wo ihr hin müsst. Und er wird das lesen. Er hat auch ab und zu mal eine freie Minute, wo er sich das mal angucken wird. Und er lächzt. Er bettelt danach. Das würde er hier an dieser Stelle niemals so kundtun. Aber ich spüre doch den Unterton von dir.
Ja, ich glaube, damit ist alles gesagt dazu, zu diesem Aufruf. Finde ich schön, dass du dich da aus dem Fenster lehnst für deinen Kameraden.
Ja, so muss das sein. Ach, Günni, ey, mein lieber Mann.
Ja, was ist da los in der Basketballwelt, Benjamin?
Alter, also unglaublich. Ich saß vorhin im Zug hier zurück nach Leipzig und ich dachte so, naja, machst du mal so ein Stündchen, so ein bisschen, guckst du mal, was du dann so mit Günther besprichst. Und dann tauche ich da ein in die Themen und wir haben ja so viel. Wir haben ja so viel Sportliches, wir haben aber auch nicht Sportliches zu besprechen. Bist du ein Duty-Free-Typ am Flughafen?
Nein, überhaupt nicht. Also ich bilde mir ein, dass es diesen riesigen steuerlichen Effekt, gibt es den noch? Oder gibt es den bei bestimmten Artikeln, die ich nicht kaufe? Gibt es den bei Zigaretten? Gibt es den bei, keine Ahnung, bei Alkohol? So, ich glaube, dass es mal einen Punkt gab, wo es richtig geil war, wo die Leute danach gelächzt haben, da ihr Geld ausgeben zu können. Aber ich halte das irgendwie für Quatsch. Wenn ich da was kaufe, dann wirklich nur, weil ich wieder auf dem letzten Drücker kein Geschenk mitgebracht habe für irgendjemanden. Oder weil man halt 5 Stunden irgendwie totschlagen muss. Aber ansonsten Duty Free, das ist nicht meins.
Worauf
spielst du denn an, Benni?
Ja, also dazu kommen wir gleich. Aber ich meine, du hast dich ja an prominenter Stelle im Zuge des WM-Tagebuchs auch schon das ein oder andere Mal über den Pfennigfuchser, der hier mit dir zusammengeschaltet ist, lustig gemacht. Ich stand gerade, weil ich genau den Gedanken hatte wie du, stand ich vor ein paar Wochen irgendwo am Flughafen und habe das mal gecheckt. Also ich war kurz davor, tatsächlich sogar mir ein Parfum zu kaufen. Ich habe das jetzt nur für diesen Podcast so ausgesprochen, würde ich im Privaten niemals tun. Aber tun wir mal so, ich wäre ein Weltmensch und habe geguckt, das kostet jetzt so und so viel. Und was kostet das denn, wenn ich das jetzt bei einem großen Online-Lieferdienst mir liefern lasse? Und es war einfach teurer. Ja. Es war einfach teurer. Und dann habe ich es halt nicht mitgenommen. Und deswegen ist, glaube ich, dieser Effekt, genau wie du beschrieben hast, den gibt es nicht. Was aber vielleicht auch wiederum eine Erklärung sein könnte, warum der gute Matej Bolthauser, seines Zeichens Euroleague-Schiedsrichter, sich gedacht hat, wir kennen diesen Flughafen, wo ihm dieser Fauxpas passiert ist, in Belgrad am Nikola Tesla Airport. Ich sag mir so ein Ding ein. Und jetzt ist die Frage, macht man erstmal die etwas humoristische Komponente des Ganzen oder ist es tatsächlich eigentlich zu ernst, um sich zu sehr drüber lustig zu machen? Ein bisschen, ja, weiß ich auch nicht.
Nein,
ich
guck mal, wenn du als erwachsener Mann beim Zocken erwischt wirst, dann sehe ich das so. Spaß und ein paar Jokes auf deine Kosten, auf jeden Fall, die sind fair, aber ich glaube gar nicht, dass es dann für mich gar nicht groß weitergeht. Also ich glaube nicht, dass, ich glaube, ich bin dann eher raus, wenn wir diskutieren müssen, quasi mit welcher Strafe er belegt werden muss, ja, ob seines Jobs. Ja. Also, keine Ahnung, wenn Winona Ryder was zockt, so, ich glaube, das gibt es ja, diese Kleptomanie. Offensichtlich ist natürlich eine Krankheit. Ich glaube, es gibt einfach dieses Ding, dass Leute irgendwie so einen komischen Impuls haben und dann irgendwie so ein bisschen sich wieder spüren müssen, Lebendigkeit, und einmal geht der Puls hoch und dann machst du so einen Scheiß. Und dann, wie gesagt, die Strafe sollte einfach sein, dass wir uns im Internet über dich lustig machen. Und da hört es aber für mich auf. Also ich glaube 0,0 daran, dass das jetzt bedeutet, dass er jemand ist, der käuflich ist, jemand ist, der irgendwie zwischen faul oder nicht faul nicht richtig entscheiden kann, der nicht weiß, was. Also das glaube ich überhaupt nicht. Ich glaube, damit wird er jetzt natürlich auch kämpfen müssen. Also wenn er die nächsten strittigen Entscheidungen trifft, dann heißt es natürlich, okay, wie soll man, der ist doch wieder, der macht doch da wieder irgendwas Kriminelles, oder der ist dafür empfänglich. Aber für mich ist das, ist das nicht nah beieinander. Ob natürlich, sagt man, sagt der Schiedsrichter, das ist gerade die Paraderolle, die irgendwie sich da nichts zu Schulden kommen lassen darf.
Ja, aber es sind ja auch noch Menschen.
Weiß ich nicht. Ist für mich, da kann ich Künstler und Werk trennen, auf jeden Fall.
Okay. Also es ist ein Parfüm gewesen, ich glaube 220, so spreche ich das Wort eigentlich halt aus.
Ja, okay, das ist 200, schon irgendwie so. Was 220 ist das denn für ein geiler, was muss das für ein geiler Duft sein? Da müssen wir Bogdan Radosaljewicz anrufen.
Er ist der Duftkönig, ne?
Ja, der ist ein großer, quasi der Jeremy Fragrance, wie heißt er? Der BBL.
Oh, da muss man aber mittlerweile auch vorsichtig sein bei Jeremy. Der driftet uns ins Trump-Lager weg.
Ja, ja gut. In jedem Fall auch dessen, weiß nicht, ob er ein feines Näschen hat oder ob das nur Hype ist. Aber ja, wie gesagt, Boggy ist, glaube ich, ein großer Connoisseur, was die feinen Düfte der Welt angeht. Aber 220 ist schon eine Ansage.
Ja, absolut. Also sagen wir mal, das Parfüm, wo ich geguckt habe, wie viel das kosten würde, war nicht so teuer. Das war wenig überraschend. 220 Euro. Ich habe natürlich sofort als erstes gedacht, was verdienen eigentlich so ein Euroleague-Schiedsrichter? Das, was ich jetzt bei den Kollegen vom Obonas-Podcast, da übrigens in der YouTube-Kommentarspalte, sehr guter Joke. How many steals does he average per airport?
Ja, das ist gut.
Manchmal ist die Kommentarspalte auch für was gut. Da wurde gesagt, vor ein paar Jahren wurde das mal irgendwie so, keine Ahnung, ob das transparent gemacht wurde, aber da hieß es, vor Abzugsteuer 1500 Euro pro Spiel würde ein Euroleague-Schiedsrichter bekommen.
Ja, das sind ja keine Profis, oder?
Na, wie ist das nochmal? Bei Robert Lottermoser hat man doch immer dann wieder gehört, und ich glaube, ich habe es dann sogar von Kollegen übernommen, dass das der Einzige ist, der das quasi professionell ohne Nebenjob noch macht in Deutschland als Schiedsrichter, weil der diesen Mix aus BBL und Euroleague hat.
Ja gut, das konnte ich ihm jetzt nicht anmerken in meiner Karriere, dass er das...
Oh Gott. Na gut, du hast ihn aber in den letzten Wochen auch immer mal positiv gefeatured in unseren Live-Übertragungen. Von deiner Seite, der kleine Jokus erlaubt.
Ich finde, also weiß ich nicht, 1.500 Euro, wenn du dann und wenn du dann noch unter, also wenn du zwei Spiele die Woche pfeifen kannst, dann gut, dann wird das Aber League oder wo er sonst pfeift, wahrscheinlich nicht so viel Kohle machen. Aber wie gesagt, wenn du das quasi neben deinem Beruf machen kannst, ist das ja schon eine tolle Geschichte, ein tolles Beibrot. Ja. Da musst du aber, wie gesagt, auch da ist nochmal 220 Euro für ein Parfum. Ist jetzt nicht so, dass er irgendwie sich Essen geklaut hat oder dass wir uns irgendwie sorgen müssen, ob wir die Schiris nicht gut genug bezahlen. Sondern wie gesagt, das ist einfach irgendwie ein ganz komisches irgendwas im menschlichen Gehirn, was da, glaube ich, irgendwie mal einmal die Synapsen falsch geklickt haben.
So, und jetzt kommt aber der Hammer. Ich glaube zumindest, dass ich dir den Hammer präsentieren kann, weil ich habe bis vor einer Stunde noch nicht gewusst, was ich mittlerweile weiß und was ich glaube, was du nicht weißt. Es war ja Freitag die Monsterschlagzeile, ne? Mhm. Aber hast du mittlerweile mitbekommen, dass dieses Video gar nicht jetzt aus diesem, von jetzt aktuell ist, sondern dass das aus dem Dezember ist?
Ja, genau. Ja, das habe ich gesehen, okay. Das habe ich gecheckt irgendwann. Ist ein Jahr her. Ich kann das nicht einschätzen, warum das jetzt irgendwie...
Ja, und jetzt spinnen wir das doch eins weiter, denn was hat der Kollege Matej Bolthauser denn als letztes Spiel gepfiffen? Das war doch unser gemeinsames Spiel. Also Panathinaikos Athen gegen Maccabi. Ist das ein Zufall, dass nachdem sich Ergin Ataman und die Panathinaikos-Organisation über die Schiedsrichter beklagt hat, dann drei Tage später sowas geleakt wird? Da sind wir doch schon in den Sphären, wo wir rein wollen hier in diesem Podcast.
Das ist wahrscheinlich dann wirklich kein Zufall, aber dieses ganze Thema ist für mich wirklich unwürdig, dass es, wir können es nicht umschiffen, ich würde es gerne umschiffen, ich würde es gerne nicht geschehen machen, ich würde mir wünschen, dass sowas irgendwie nicht Teil dieser fantastischen Euroleague ist und diesen großartigen Playoffs mit diesen unfassbaren Begegnungen. Und wer das auch nicht mitbekommen hat, ich glaube, so grob skizziert war es nach Spiel 1, dass Panathinaikos gegen Maccabi verloren hat. Und ich fand, Maccabi hat eine unfassbare Partie gespielt, war hervorragend defensiv eingestellt und haben einfach verdient. Wir haben das Spiel geguckt. Ich fand, es war einfach ein verdienter Sieg von Maccabi. Ja. Und dann wurden wirklich ein Fass aufgemacht quasi. Das ist jetzt, ich weiß nicht, ob das tendenziös ist, aber es hieß quasi so aus, sei es von Ataman oder auch vom Präsidenten, also vom Giannakopoulos, der Besitzer von Athen, und so der ganze Verein hat, glaube ich, ein Statement rausgelassen, was so in die Kerbe schlug, dass sie es nicht nachvollziehen können, dass quasi dadurch, dass es in Israel so schwierig ist, die politische Lage und der Krieg etc., dass deswegen sie jetzt bevorteilt würden bei den Schiedsrichtern, was ja völlig abstrus ist. Also
absurd, ja. Also ja. Ataman hatte nach dem Spiel, das haben wir ja noch in der Live-Sendung drin gehabt, sich über die beiden Pfiffe bei Foul beim Dreier beklagt und so weiter. Und dann hat der Club nochmal dieses Statement nachgeschoben mit dem Wording wirklich übersetzt, sinngemäß. Wir wollen nicht glauben, dass die tragischen Dinge, die auf der ganzen Welt passieren und uns alle traurig machen, Klammer auf, in Russland, der Ukraine, Palästina und Israel, Auswirkungen auf den professionellen Basketball haben können. Leider lassen uns die eklatanten Fehler von gestern jedoch nicht an einen anderen Grund denken. Der Sportbereich sollte niemals dazu genutzt werden, Wunden und Situationen zu heilen, die Menschen durchmachen. Und es ist selbstverständlich, dass Basketball sich immer von all dem fernhalten sollte.
Ja, also nochmal, wenn man diese beiden Situationen heranzieht, dann sind die ärgerlich eine deutlich schlimmer als die andere. Also wie gesagt, alles, was am Mittelkreis passiert, dieses taktische Foul und dann, dass die Offensivspieler das nutzen wollen. Da haben wir einen Podcast ganz drüber gemacht. Das ist das Thema, das Reglement-Thema dieser Euroleague-Saison. Da weiß ich jetzt nicht, wie man darauf schließen kann. Es waren die richtigen Entscheidungen nach den Kriterien, die wir von Anne Panther auch quasi nochmal gelehrt bekommen haben. Ist die zweite Hand am Ball vor Kontakt und wird dann quasi der Wurf ausgeführt. Dann ist es einfach, dann wird das so gewertet. Und das kannst du den Schiedsrichter nicht vorwerfen, das kannst du während der Saison. Ich würde mir wünschen, dass eine Liga so schnell ist, dass das adaptiert wird und es nicht erst eine Sommerpause braucht, wenn wir uns gefühlt alle einig sind, dass es kein Basketball-Play ist und dass niemand davon profitiert, dass es das Spiel nicht weiterbringt, dass es einfach eine Anomalie oder irgendwie eine Ausgeburt des Bösen in diesem Spiel ist. Dass wir das schneller irgendwie wieder zurück in die Ketchupflasche kriegen, als es so, okay, wir brauchen jetzt einen Sommer und ein Gremium und dann müssen die Schiedsrichter neu gebrieft werden. Aber die Schiedsrichter müssen das quasi so entscheiden, weil das die Regel ist. Und sie machen ihren Job, sie werden bewertet, sie wollen weiterkommen, sie wollen, keine Ahnung, Final Four pfeifen, wie auch immer. Und die müssen das pfeifen. Und ich fand, wenn wir die Slow-Mos sehen, fand ich die Entscheidung blöd, aber richtig. Und so ist das Leben. Aber ja, wie gesagt, das fand ich katastrophal, was Ataman dann gemacht hat mit diesem, wenn wir nicht ins Final, ich garantiere das Final Four und wenn wir nicht ins Final Four kommen, höre ich auf. Also das war ja noch nach Spiel 1. Das fand ich irgendwie schon wieder großartig, das hat so viel mitgebracht. Generell Garantien früh in der Serie auszusprechen, sowas ist einfach, ich weiß, dass es mit Druck kommt, das wäre was ich nie gemacht hätte, wo ich mich immer gegen gesträubt hätte. Das ist so, da wird dir die Pistole dann nochmal extra auf die Brust gesetzt. Alle gucken hin, alle feixen, du baust noch für dich selber was auf. Sie haben irgendwie erstmal den Kopf aus der Schlinge gezogen. Auch Spiel 2 war zwischendurch, sah es wirklich so aus, als würde das wieder Richtung Maccabi kippen und als würden wir gefühlt irgendwie nächste Woche hier sitzen und sagen, okay, was macht Ataman jetzt? Zieht er das durch? Hat ein tolles Roster zusammengestellt, Jahr 1, Umbruchsjahr, irgendwie overachieved. Giannakopoulos stellt weiter diese Millionen die nächsten Jahre in Aussicht und er würde einfach sich von diesem Projekt lösen und gehen, weil er irgendwie in so einem emotionalen Ausbruch nach dem Spiel das so deklariert hat. Das wird irgendwie sau spannend, das zu beobachten, was da passiert.
Ja, lass uns mal in dieses Spiel 2 reingehen. Es soll übrigens auch noch so gewesen sein, dass er einfach Fragen eines israelischen Kollegen nach Spiel 1 nicht beantworten wollte. Er hat gefragt, woher kommst du aus Israel? Ja, dann rede ich nicht mit dir. Also das ist wirklich das Unwürdigste überhaupt. Und jetzt gehen wir erstmal in dieses Spiel 2 rein, bevor wir sprechen über das, was dann danach nämlich auch nochmal passiert ist. Denn Panna, müssen wir nicht drüber reden. Du hast es gerade schon gesagt. Der Coach macht auch noch diese Ansage, schon extrem unter Druck. Mit natürlich dem Vorteil, dass Maccabi Tel Aviv ohne Wade Baldwin leider spielt, aus Sicht der ausgeglichen was die Serie angeht. Ne? Und sie ziehen das Ding. Und trotzdem hat mir, als ich es mir auch gerade im Schnelldurchlauf nochmal angeguckt habe, mir hat die Leistung von Maccabi ohne Baldwin imponiert, wie sie immer nochmal wiederkamen, auch wenn sie eigentlich schon wegwirkten.
Ja, ja, es ist ja, da erkennen wir was wieder. Also ich glaube, viel, was Basti Ulrich erzählt hat bei unserem Marathon-Podcast, war natürlich völliger Humbug. Aber da war noch ab und zu, hat er natürlich dann auch wirklich zwei, drei glanzvolle Dinger gebracht. Er hat uns ja auch erklärt, dass Wade Baldwins Zahlen monströs sind, aber auf dem Papier sein Netrating oder irgendwie sein On-Off-Numbers, das heißt, wenn man vergleicht, wie gut ist Maccabi, wenn er auf dem Feld ist und wie gut sind sie, wenn er nicht auf dem Feld ist, dass sie sogar negativ war, glaube ich. Und Maccabi hat im ersten Spiel die letzten 8 Minuten ohne ihn gestalten müssen, mit Tamir Blatt, mit Lorenzo Brown. Das haben sie großartig gemacht, haben da das Spiel quasi für sich entschieden und haben jetzt auch da 40 Minuten sahen wirklich gut aus. Und Lorenzo Brown bewegt sich definitiv besser. Das ist für mich glasklar, er wirkt anders, er hat wieder auch diesen Confident, diesen sicheren Gesichtsausdruck, diese Maske, die mich verrückt gemacht hat bei der Eurobasket, alles im Griff zu haben, nicht gestresst zu sein. Und er kommt wieder einfach in der Zone, hält die Leute wieder ein bisschen besser vor sich. So, der macht jetzt wirklich einen gesunden, anderen Eindruck, als wir gesehen haben. Und das war das große Fragezeichen in dieser Serie. Und das scheint beantwortet. Und ich würde mich wundern, wenn das nicht auch Richtung Spiel 5 steuern würde, diese ganze Serie.
Ja, und was wäre das, wenn wir dann Spiel 5 im Oaka haben? Also Brown nochmal in Play-In und Playoffs. 21 Punkte im Schnitt bei 73% Dreierquote und er hat einfach wirklich das nach oben katapultiert in jederlei Hinsicht. Ist aber halt nur einer der Faktoren in dieser Serie. Ne? Ja. Also wir haben bei Spiel 1 einen herausragenden Kostas Tsoukas gesehen, der am Ende einen entscheidenden Turnover begeht. Ja. Und dann geht der in dieses zweite Spiel rein und zerpflückt die Defensive von Maccabi im Alleingang nach allen Regeln der Kunst. Er sieht jede Lücke, er antizipiert jeden Fehler, er provoziert jeden Fehler, er macht 29 Punkte.
In Back-to-Back Career Highs. Career Highs in Assists, Wahnsinn. In Spiel 1 Career High in Punkten, danach in Spiel 2. Aber sie brauchen auch wirklich so viel von ihm. Sie brauchen so viel von Lesor, gerade in diesen Duck-in-Plays. Da hat Maccabi wirklich Spieler, die ihm das Leben manchmal nicht einfach machen. In Spiel 1 war er noch sehr dominant in diesen Catches und dann macht er wieder die schnelle Bewegung machen, also gerade gegen Ribeiro. Umso mehr Dribblings er braucht, umso schwieriger wird es für ihn. Er ist dann erfolgreich, wenn er wirklich den Ball bekommt, schnell ein Pound-Dribbling macht und dann entweder sich über rechts oder links dreht. Aber das ist, die Fenster sind klein, es ist viel, da lastet viel Druck auf ihm, es lastet viel Druck auf Tsoukas zu kreieren. Nunn ist noch nicht so in der Serie, wie wir das erwartet haben. Und ja, du merkst es, die Mannschaften kennen sich hervorragend, sind gut gecoacht. Maccabi traut es sich wirklich unglaublich viel zu helfen, macht die Zone eng und das Spacing ist nicht mehr optimal und Grigonis und Co. Kriegen da nicht so viel freie Würfe, wie man das vielleicht erwarten würde.
Ist das eigentlich was du dann mit noch mehr Genuss siehst, wenn halt ein Guard, in den du dich noch mehr reinversetzen kannst, dann sowas macht? Oder ist es vielleicht sogar, weil du eben nie Small Forward gespielt hast, wenn dann Kleiburn oder wer auch immer durchdreht, dass das eher das ist, was das Herz noch ein bisschen höher pochen lässt?
Nee, ich glaube, für mich sind es immer so Sachen, die ich gucke mir am liebsten Spiele an, die, wo ich immer denke, das ist halt so, das war mir nicht mehr, also genau da, wo ich merke, ich habe Schwächen in meinem Spiel, also auf meiner Position Spieler, die ganz anders spielen als ich, weil ich das so faszinierend finde. Also wir kommen vielleicht später noch dazu, aber an Jalen Brunson jetzt mal herangezogen ist jemand, der den ich, weil er nicht mit Speed erfolgreich ist, sondern er arbeitet nur mit Footwork und dass er bei Full Extension spielen kann. Das heißt, er ist in der Lage, obwohl er klein ist, hat er Gefühl in den Armen, wenn die Arme ganz durchgestreckt sind. Das ist so, das ist was ihn natürlich viel größer spielen lässt, als er ist. Also wenn er in die Zone kommt und er kann dann diese kleinen Floater, diese kleinen Hooks schießen oder eben nach, wie gesagt, er postet dann manchmal nach einem Drive, er merkt, er kommt nicht vorbei, okay, dann dreht er sich einfach eine halbe, gibt dem Gegenspieler eine Schulter und arbeitet sich dann ein Fadeaway raus, und das sind alles so Sachen, so viel Core Strength und so, das ist so untypisch für mich, das hätte ich nie gemacht, und da sitze ich immer da und irgendwie schlag die Hände über dem Kopf zusammen.
Lukas in beiden Playoff-Spielen 20,5 Punkte, 50% von draußen, True Shooting, wenn das stimmt, von 82%, 8,5 Assists. Das Spiel endet, also wir können noch Jay Cohn shoutouten, den du immer mal wieder auch schon mit in die Rechnung reingegeben hast, weil wieder, wie in Spiel 1, er trifft seine ersten Würfe ganz früh und ganz smooth, und er macht im Grunde genommen, er legt immer Maccabi erstmal den Teppich hin für das Spiel zum Reinkommen. Ne?
Das ist krass, dass er das aufrechterhalten kann, und trotzdem finde ich das richtig, dass Panna nicht überreagiert und ihm quasi das weiter abgibt. Also sie haben in den Pick-and-Roll-Situationen, sagen sie, okay, wir wollen nicht, dass Brown scored, wir wollen aber auch nicht, dass Nebo einen einfachen Lob kriegt. Das heißt, oft ist es der Vierer, der dann super hart reinkommt, hilft, völlig ungeachtet, wo Cohn sich auffällt. Das heißt, da lastet Druck, dass er diese Würfe nehmen muss und treffen muss. Das tut er bisher hervorragend. Aber jetzt macht's Spaß. Spätestens jetzt, die ersten beiden Spiele sind so schnell hintereinander. Du machst, die verlierende Mannschaft macht ein bisschen mehr Adjustments als die gewinnende. Aber jetzt hattest du einmal ein paar Tage Zeit. Du hast Videomaterial ohne Ende. Du hast quasi von beiden Teams irgendwie so die Haymaker gesehen. Also die haben alles in die Waagschale geworfen. Es bleibt nicht mehr so viel, glaube ich, in den Ärmeln der Coaches. So, was passiert jetzt im dritten Spiel? So, wie geht's da weiter? Wer bleibt bei seiner Taktik? Wer wirft wegen was dem Gegner hin und so? Das ist schon das Faszinierende. Aber nochmal, was Maccabi bisher spielt, ich finde, sind die bessere Mannschaft. Auch wenn es 1-1 steht, sind sie für mich bisher die bessere Mannschaft. Sie schaffen es besser, ihre Würfe rauszuspielen. Ich mag diesen Mix zwischen Lorenzo Brown und dann Tamir Blatt, wenn er spielt. Er macht das auch hervorragend.
Also Tamir Blatt, alter Vater. Also in dieser Phase, wo sie auch nochmal zurückkommen in diesem zweiten Spiel, ne? Die Dreier erst, dann die Assists, weil sie kommen ja wirklich nochmal bis auf drei ran, obwohl sie zwischenzeitlich, was war, 16, 18 hin.
Das Schneide, der Loop. Das macht er das ganze Jahr. Und nochmal, die sind einfach, die wirken auf mich dann eben tough. Die haben Colson, die wissen dann, also die haben dann nochmal eine andere Variante. Für mich ist es eben wirklich, bei Panna ist es viel Slukas Nunn und dann vielleicht ein Dump into Lesor nach einem Switch. Und sonst haben sie nicht viele Möglichkeiten, nicht viele Werkzeuge.
Spiel 3 am Dienstag, also wenn dieser Podcast erscheint, heute Abend, 18.45 Uhr. Ich darf dann mich um Spiel 4 kümmern. Und wir reden jetzt nochmal, es gab dann unmittelbar nach Ende des Spiels noch eine Rudelbildung nach einem Monsterblock vom wildesten Spieler der Liga. Mittlerweile bin ich wirklich auch felsenfest davon überzeugt. Da haben wir jetzt diese zwei Playoff-Spiele. Wir haben eins davon gemacht. Antetokounmpo im ersten Spiel, du hast die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen. Jetzt hat er aber hinten raus gegen Cleveland dann nochmal diesen Monsterblock. Und stell dir mal vor, weil wir kommen jetzt noch über das, was Ataman danach gesagt hat, und was dann noch im Kabinengang passiert ist. Stell dir mal vor, die müssten nach dem Serienverlauf und den Aussagen von Ataman jetzt nach Tel Aviv, ich bin mir sicher, Onkel Atta hätte nicht so die große Fresse gehabt, wenn sie die nächsten beiden Spiele Menorah Meftachim bestreiten müssten. Denn es gab dann wirklich noch Tumult im Kabinengang. Ataman meint, ein Israeli hätte ihn bedroht. Das Wortlaut finde ich ganz interessant. When I was going to the locker room, somebody from the Maccabi staff, I don't know who, he was without accreditation. Also, wieso, okay, also er hat dann für sich hat zu ihm gesagt, du wirst in Israel schon sehen, was angeblich die Menschen dort mit ihm so anstellen. Ich will es jetzt gar nicht so ganz wiederholen. Und dann so hämisch nachgeschoben, was wollt ihr denn machen? Ich bin der Trainer von Panna und ich bin der türkische Nationaltrainer und ein Türke. Also ihr könnt überhaupt nichts machen. Ich bleibe dabei. Ich glaube, Onkel Atta hätte ein bisschen Sparflamme gemacht, wenn er jetzt nach Tel Aviv müsste.
Das hätte ja, wie nach all das ist, das tut einfach weh. Das nimmt weg von dem tollen sportlichen Happening. Das, ich verstehe das. Beispielsweise die Undurchsichtigkeit des Staffs, das ist was eine Sonderheit. Das ist bei israelischen Mannschaften so, wenn wir in der Jugend, ich weiß, wir haben, in der U16 und der U18 gegen israelische Mannschaften gespielt. Da ist es leider Realität, Lebensrealität für diese Mannschaften, dass sie eben auch begleitet werden von einer Art Personenschutz oder einer Organisation. Ja. Also wenn wir dann, du gehst mit 16, 17, sitzen wir nebeneinander irgendwie und fahren zu einem Basketballspiel und da sitzen eben trotzdem Personen mit Waffe in dem Bus und so. Also es ist einfach was anderes mit Polizeieskorte. So ist es. Deswegen kann es schon irgendwie mal sein, dass jemand sich vielleicht dem Team zugehörig fühlt oder Access irgendwo hat und es ist nicht jetzt glasklar, das ist der Physio oder man weiß nicht genau. Aber ja, ich meine, es gibt irgendwie immer noch im Sport Wortlaut sowas wie, ja, warte ab, bis du zu uns kommst, dann wirst du schon sehen. Also das kann ja auch erstmal irgendwie noch vielleicht eine sportliche Komponente haben. Ich hoffe, wir werden das jetzt beenden und vielleicht haben ja beide oder gerade auch Ataman für sich eingesehen, dass dieses jedes Mal irgendwie ein Riesenfass aufzumachen oder eine Bombe platzen zu lassen nach so einem Spiel, dass es jetzt vielleicht auch nicht das Richtige ist für die nächsten Wochen. Und ich hoffe einfach, dass es jetzt wirklich nur noch ums Sportliche geht.
Ja, weil das hat diese Serie definitiv verdient und es ist, wie gesagt, bleibt dabei maximal bitter, dass eben jetzt nicht Maccabi seine Heimcrowd mit dabei hat. Wir kümmern uns gemeinsam, wenn wir uns das nächste Mal sehen, am Mittwochabend um Spiel 3 Monaco gegen Fenner. Ich habe das zweite Spiel gemacht und hatte wieder einen richtig guten Abend, wie wir ihn bei Bana gegen Maccabi auch hatten. Frei empfangbar übrigens für alle, Mittwochabend 19:30 Uhr. Die Kollegen Günther und Zander werden auf die Basketballrepublik losgelassen. Alle einschalten, denn Spiel 2 war auch schon wieder... ach komm, wir fangen mit der Mike-James-Debatte einfach gleich mal an. Also Basti hat uns ja gekitzelt, ja, mhm. in der auf YouTube und bei Magenta Sport auch noch zu sehenden Folgeabteilung Weltmeister. Doch kein MVP, Fragezeichen, steht hier bei mir. Denn Mike James, ich hatte mich natürlich vorbereitet auf dieses zweite Spiel und habe auch die Stats von ihm rausgesucht. Ende Spiel 1, was sie verlieren in Overtime, viertes Viertel und Verlängerung, macht Mike James bei 7 Feldwürfen einen rein. Mhm. Jetzt zweites Spiel. Er nimmt überhaupt nur 2 Abschlüsse, beide nicht drin. Er hat 5 Assists, das muss man dazu sagen. Er startet in dieses zweite Spiel mit einer extrem frechen Defense, muss man auch dazu sagen. Mhm. Und sein Punkteschnitt bislang in den Playoffs in Viertel 4 und Overtime liegt bei 2 Punkten, bei 17% aus dem 2-Punkt-Bereich und bei 0% Dreier, die er versenkt hat in den Phasen. Er ist doch eigentlich, Lukas Feldhaus hat uns das Themenpapier hingeworfen, mit Mike James ist der Klatschspieler dieser Saison. Der hat, glaube ich, die meisten Crunchtime-Punkte gemacht. Was ist jetzt los mit ihm?
Ja, das gemacht, was er das ganze Jahr nicht gemacht hat. 2 schlechte Spiele hintereinander. Ich glaube, er hat eine Handvoll von vielleicht 4, 5 so Partien, die so lala sind. Und er ist normalerweise wirklich ein Fuchs, der dafür sorgt, dass selbst wenn er schwächere Spiele hat, dass er die hinterher noch so ein bisschen veredelt, also dass er den Kothaufen irgendwie noch so ein bisschen einmal ansprüht mit einer schönen, keine Ahnung, mit dem Goldlack und irgendwie ein paar Freiwürfe trifft und irgendwie sich so das forciert. Und das hat er jetzt nicht gemacht. Und er hat auch nicht wirklich versucht, das nochmal an sich zu reißen. Das fand ich erstmal nicht so schlecht. Aber de facto waren es 2 schwache Leistungen und das zweite natürlich mit Rücken zur Wand. Also wir haben jetzt 3 Heimteams gesehen, die quasi in einer Do-or-Die-Situation waren, obwohl es ein Spiel 5 ist. Und da wirst du schon stutzig. Hat jetzt natürlich mit der MVP-Wahl nichts zu tun. Das ist das alte Dirk, wir Deutschen sind gebrandmarkt von dem Regular Season MVP-Titel von Dirk Nowitzki. Das ist halt so. Das wird genau für den Teil der Saison ausgegeben, egal was danach passiert, auch wenn du danach 8-1 als Erster gegen 8 verlierst. Da fühle ich mich jetzt nicht schlecht, kein Voters Remorse, aber da ist jetzt was zu erwarten. Also es ist für mich die Geschichte, die Monaco sich erzählt und ich finde, sie starten hervorragend in die Spiele, das ist für mich ein Zeichen, dass sie wirklich heiß sind, dass sie bereit sind, füreinander zu spielen, dass sie diese ganzen Querelen, die man ihnen manchmal nachsagt, hinter sich lassen können. Auch ihnen fehlt manchmal so ein bisschen Spacing und es macht es nicht einfach. Sie verteidigen Mike James wirklich sehr gut. Sie holen einen meistens von der Zweimann-Seite wirklich ganz rein, ganz in die Zone, um die Freiwurflinie rum. Es lauert immer ein Guard, die wollen Offensivfouls annehmen. Die wollen es ihm wirklich das Leben schwer machen. Das passen sie nicht gut genug aus. Da war ich, wie gesagt, so ein bisschen hin und her. Ich fand es gut, dass er nicht überdreht und sagt, er forciert das jetzt. Trotzdem, 2 so schwache Spiele sind überraschend und aber auch ein Zeichen von der Qualität von Monaco, dass sie das irgendwie trotzdem gewonnen haben und auch da wieder zurückgekommen sind. Es war ja irgendwie der ähnliche Spielverlauf wie Spiel 1. Monaco startet sehr gut, dann kommt Fenner zurück und gerade bei diesen Dorsey-Würfen, der ein verrücktes Spiel gemacht hat, wirkt es so, als könnte es wirklich so aussehen, als würde Fenner die beiden ziehen. Ja, und da sind sie zurückgekommen. Sie haben schon viel, ich weiß nicht, was mit John Brown III ist. Hast du das gelesen oder weiß man da was mit der Schulter?
Aktuelles weiß ich noch nicht. Nee.
Das wäre natürlich ein herber Verlust. Ansonsten bin ich gespannt. Ich glaube auch, dass Monaco 1 gewinnen wird in Istanbul. Und ich glaube, dass wir ich glaube wirklich, dass wir Spiel 5 sehen werden in der Serie. Ich finde es so krass, wie die Serie nicht nur innerhalb, also so die Interserien, also von Team 2 bis 7 sind einfach auch, ich glaube, wenn du die Serien mischen würdest, die werden auch alle 1-1. Also ich glaube, dass es nicht nur so ist, dass die Teams, die aufeinandertreffen, sich auf Augenhöhe sind, sondern dass es wirklich ein Pool von 6 Teams gibt, die quasi gleich gut sind, und das ist wirklich wild.
Man muss mal so ein bisschen gucken, also Mike James war im ersten Spiel umgeknickt, war auf dem Fuß von Yamada gelandet, eventuell, ich weiß nicht, weil ich habe noch so im Hinterkopf, dass es vergangenes Jahr beim Final Four auch so war, dass er dann zwischenzeitlich mal raus und dann kam er wieder rein, keine Ahnung, ob das in irgendeiner Art und Weise eine Rolle spielt, in Spiel 2 war es dann natürlich so, da interessiert mich übrigens deine Meinung, weil das sind natürlich Bilder, die sehen erstmal für Mike James doof aus, er kriegt so einen Cut, dann geht er auf die Bank und er war sowieso schon die ganze Zeit wieder am Mosern und am Hadern, wie er halt ist, du hast das ja immer mal so angedeutet, dass es halt auch einfach ein schwieriger Teammate ist. So, und dann war irgendwie, dann war der Physio nicht ready oder ihm nicht ready genug oder was auch immer. Und dann hat natürlich die Kamera genau close dann gerade drauf gehalten, als er den Physio da zur Sau gemacht hat. Gibt es Situationen, die blöd aussehen, aber wo das halt auch einfach mal so ist, weil genau wie ihr Spieler ready sein müsst, müssen auch die Medis ready sein?
Ja, es gibt... Es herrscht manchmal in diesem, wie man es so, vielleicht, das ist vielleicht ein Euphemismus, aber wenn man sagt, dieses in the heat of the moment, the heat of battle, so, dass es da Umgangsformen gibt, die normalerweise unwürdig sind, einem Mitarbeiter gegenüber, weil auch ein Medi oder ein Physio oder jemand, der dir das Wasser reicht, ist ein Mitarbeiter von dir. Ihr seid erstmal irgendwie für mich auf der gleichen, irgendwo in der Hierarchie auf der gleichen Höhe, auch wenn das sich nie so, also nie so anfühlt in der Realität. Und einen Erwachsenenmann so runterzumachen oder anzupfeifen, ist nie, wie soll ich das sagen, nie angebracht, aber das gehört dazu. Das gehört nicht dazu, aber es passiert einfach. Es ist so, es ist von, sei es von Trainer auf Assistant Coach, sei es von Trainer auf Spieler, sei es von Spieler auf Mitspieler, sei es von, etabliertem Spieler auf Bankspieler, sei es von, also es gibt einfach noch stärkere Hierarchien als das sonst so, als wir uns das sonst so zurechtgelegt haben in der Gesellschaft, und da wird es halt auch einfach deutlich. Und wenn ihm da das nicht passt und dass er da jemanden zusammenfaltet, wenn es darum geht, 0-2 zurückzuliegen und vielleicht sieht er seine Fälle davon schwimmen. Ich glaube schon, dass es dieses Gefühl von, das ist unser Jahr oder das muss unser Jahr sein, aus Mike James Sicht gibt. Ja, ich bin, wie gesagt, ich brauche nicht als Apologet aufzutreten von ihm, aber das sieht dann doof aus, aber das ist so, glaub mir, er wird der Erste sein, der, normalerweise ist es so, die Spielerzahl, also keine Ahnung, alles, eben, der hat Geburtstag, der wird an seinem Geburtstag geht er mit 1000 Euro nach Hause, weil alle sagen so, jetzt gibst du mal einen Huni in den großen Topf und dann laden wir ihn ein. Oder vielleicht geht er bei der EuroLeague mit 2000 Euro nach Hause. Die werden ihm seine Schuhe unterschrieben. Also die werden, das kommt mit viel, so, die passen aufeinander auf. Es kommt auch mit Verantwortung, wenn du in der Hierarchie höher bist, dann musst du dich dafür sorgen, dass es denen gut geht. Und das ist natürlich manchmal monetär, manchmal aber auch einfach so, was du so organisieren kannst. Und das rechtfertigt nicht, jemanden so zusammenzufalten, aber irgendwie ist es tatsächlich in den, ist es einfach manchmal so.
Okay, ja, spannend, spannend. Und ich meine, wie gesagt, er hat noch sehr viel Luft nach oben, aber Mutti Jonas liefert, spielt herausragende Playoffs und Jordan Lloyd übernimmt dann im Schlussviertel da 11 Punkte, trifft 2 Dreier, kommt an die Freiwurflinie, hat noch so einen überragenden im Wegfallen Assist dabei und trifft am Ende halt diesen Game-Winner mit dem schön von den Lippen abzulesenden, sich auf die Brust zeigen, that's what I do, schreit er dann einmal raus. Also das war ja auch so unser Fragezeichen mit, ne, wird er Mike James mit Okobo zusammen genug Support geben können? Bislang ist die Antwort ja.
Und der Ball geht dahin. Das, finde ich, ist ein gutes Zeichen für die Mannschaft, dass es eben nicht an einer Off-Night, Mike James Off-Night, ist es nicht eher trotzdem, er sagt, okay, ich muss der Alpha sein, es ist ein Zeichen von Schwäche, wenn ich nach einem schwachen Spiel nicht am Ende den wichtigsten Wurf des Spiels nehme, sondern es ist ein Zeichen von einer Cleverness, einer Zusammenarbeit, dass du sagst, okay, nee, wir gehen über Jordan und Jordan kriegt den Ball.
Dorsey hast du erwähnt, Wilbekin trotz Knieverletzung wieder wilde Dreier, beendet die ersten beiden Viertel mit einem Buzzerbeater, trifft nochmal spät ein, dass es überhaupt nochmal eng wird. Wir werden uns genau angucken am Mittwoch, dieses Smallball-Lineup mit Hayes Davis als Center, ne? Also es gibt so viele, meinetwegen können wir jetzt loskommentieren, aber ein bisschen müssen wir doch noch warten und erstmal noch ein paar andere Serien mit reinholen. Ich glaube, die Real-Baskonia-Serie können wir relativ knapp machen, ne? Mittwochabend 2015 ist die Serie beendet.
Ja. Nicht genug, ist ehrenwert, es ist einfach, dieses Jahr wären es einfach 7 Playoffs-Teams und es ist eine 8. dabei und FS wäre die einzige für mich gewesen, der ich eine Überraschung zugetraut hätte, die haben es verkackt im Play-In und so kriegt jetzt Baskonia diese Reise. Wie gesagt, war eine super ehrenwerte Saison, toller Turnaround und vielleicht gewinnen sie das auch, es ist nicht auch diese Realmannschaft, der ist es zuzutrauen, auch wirklich mal super schläfrig in dieses Auswärtsspiel zu starten und mit 15 hinten zu sein, nach 11 Minuten. Das haben wir von ihnen auch gesehen, grausame Viertel, grausame Auftritte. Und dann gewinnen sie es halt im nächsten Spiel, aber die Serie ist quasi vorbei, es ist ein Dead Man Walking.
Und wer, hast du irgendein Gefühl dafür, nach den ersten beiden Spielen Barcelona Olympiakos, wer das Ding zieht?
Ich glaube Olympiakos. Olympiakos. Ich glaube.
Olympiakos.
Ich glaube an sie. Für mich werden sie in der Lage sein, ich glaube, sie, also wenn ich mir angucke, was ist das stärkste irgendwie Element auf beiden Seiten, dann ist es, glaube ich, manchmal einfach die Halbfeld-Defense von Olympiakos, die das Beste ist, was beide Mannschaften irgendwie anzubieten haben. Es wirkte für mich wie, als wären die Griechen so ein bisschen nicht zufrieden, aber sie haben den Job erfüllt quasi. Das ist oft dieses, wir müssen eins klauen und dann klaust du eins und dann sagst du natürlich, okay, aber jetzt klauen wir noch eins. So, aber das ist nicht das Gleiche. Wie gesagt, das ist nicht, du kannst diese Desperation nicht faken, du kannst es dir nicht dann oft nicht mal hinlegen. Es ist keine Überraschung, dass es jetzt 3x1-1 steht. Es sind diese typischen Verläufe. Viel Druck lastet mittlerweile bei diesem 2-2-1. Wirklich ist es nicht, ich weiß nicht, ob Nachteil das richtige Wort ist, aber es ist wirklich heftig. Du musst dieses erste Spiel quasi gewinnen und da siehst du einfach, dass die Heimmannschaften ein bisschen tighter sind oder die Auswärtsmannschaft ein bisschen lockerer, weil einfach viel weniger Druck auf ihn lastet. Dann Rücken zur Wand. Und das war bei Barca so. Sie haben den einen oder anderen Spieler gefunden, der ihnen Production gegeben hat. Sie haben ein bisschen Scoring bekommen. Sie haben ab und zu lief es einfach, fühlt es sich flüssiger an, aber ich glaube, das ist, wenn es nach Griechenland geht und dann ist es wieder kippt und Olympiakos wieder in der Bringschuld steht, dass ihre Defense das ist, was ich glaube, was diese Serie entscheiden wird.
Papanikolaou wird wieder spielen können. Er hat ja durch seinen Ausfall dafür gesorgt, dass Luke Sigma jetzt dann auch direkt zweimal gestartet ist, 17 Minuten im Schnitt gespielt. Und es gab ein paar Situationen, da war sein Coach auch ein bisschen ärgerlich auf ihn, aber er hat auch seine Momente gehabt in beiden Spielen.
Ja, er macht immer mal wieder was, aber insgesamt finde ich, ist schwächt es die Mannschaft. Tatsächlich einfach, weil es nicht zusammenpasst. Also es ist unabhängig davon, sondern Sigma ist halt dann in diesem System. Und muss dann versuchen, jemanden zu imitieren oder eine Spielart zu imitieren, die ihm nicht liegt. Wie gesagt, du verlierst Spacing, er ist immer noch nicht so hundertprozentig sicher, er holt offensiv über und gibt einen guten Pass. Trotzdem immer wieder so untypische Turnover dabei, die einfach anzeigen, dass er nicht frei ist, dass er nicht loosey-goosey ist, dass er nicht einfach, dass er es manchmal einfach forciert oder nicht so richtig, diese Basketball-Instinkte, die du einfach auf der Bank verlierst, dass die nicht geschärft sind. Und das auf dem Niveau, wo wirklich zwei unglaubliche Mannschaften defensiv aufeinander prasseln, ist es einfach, schwächt die Mannschaft ein bisschen. Und deswegen ist Papanikolaou wichtig für sie. Und wie gesagt, ich weiß nicht, ob du gehört hast, was Rubio gesagt hat, dass er schon wieder in Aussicht gestellt hat, dass er nicht weiß, wie krass es weitergeht.
Genau, er wird sich da mal Gedanken machen.
Ja. Körpersprache ist wirklich auch schwierig. Hat das paar Mal erwischt worden von dieser Strongside-Hilfe in den Pick-and-Roll-Situationen. Satoranski auch noch so kein richtiger Faktor. Also es ist schon irgendwie so eine Serie, wie wenn du vorher sagst, okay, wie könnte Olympiakos gewinnen, dann sieht das irgendwie so aus, auch weil das jetzt in Spiel 2 alles etwas einfacher ging für die Barca-Offensive.
Ja. Jabari Parker hat ihn das Ding dann gewonnen mit 24 Punkten. Wesely, Lapro, Vitola, keine guten Quoten. Joko Beites gibt ihn immer mal auch echt schwere Würfe teilweise, die er trifft. Auf der anderen Seite, ich weiß nicht, also so für mich auch so die Rechnung, wenn du siehst, Kanan und Walker schießen zusammen 1 von 12 von draußen, so, dann ist das für mich in Kombination mit das Heimrecht wechselt jetzt und Papanikolaou kommt zurück. Es sind, genau wie du sagst, irgendwie zu viele Faktoren. Oscar da Silva im Übrigen so knapp 10 Minuten auf dem Parkett, zu viele Faktoren, die irgendwie dann doch griechisch riechen.
Ja, also es steht 1-1, also kannst du jetzt auch nicht sagen, Grimau macht es nicht gut, aber ich finde, es wirkt so auf mich, als wem traue ich das jetzt zu, die letzten 4-5 Tage besser genutzt zu haben und nochmal vielleicht nochmal irgendwo eine 1-2 Stellschrauben nochmal schärfer angezogen haben, und das ist für mich einfach Bazokas. Punkt.
Ja. Spiel 3, Dienstagabend, 20.15 Uhr. Das war unser Block zur Euroleague. Es ist an der Zeit, den Niners aus Chemnitz zu ihrem ersten internationalen Vereinstitel zu gratulieren. Ich weiß nicht, ob du auf den diversen sozialen Netzwerken, auf denen du dich teilweise ja auch rumtreibst, ohne dass man es weiß, ob du die Feierbilder gesehen hast, weil ich finde das schon geil. Also ich habe die Ulm-Feierbilder im Kopf, ich habe im Kopf, was in Bonn passiert ist, als sie die Champions League gewonnen haben. Jetzt war der komplette Rathausplatz voll und die haben einfach die Niners zum Sieg nochmal beglückwünscht für diesen FIBA Europe Cup. Ich finde das einfach geil zu sehen, dass es auch, dass das im Basketball in Deutschland übrigens auch möglich ist. Das ist möglich, dass das so aussieht in der Stadt.
Ja, ich würde natürlich jetzt wieder argumentieren, dass es genau das eben ist, dass es eben dieses lokale Event sein kann und dass es manchmal wenig übergreifend ist. Und ich weiß nicht, wie viel vom Rest Basketball Deutschland quasi sich dann wirklich so ein Spiel anguckt oder dann sagt, das interessiert mich wirklich brennend, dass es in so, was es machen kann mit einem, mit einer Stadt in der Größe gerade, da habe ich ihn, das weiß ich ja, ich weiß, wie sich ein Playoff-Run anfühlt, wie sich Euphorie anfühlt, wie sich Glaube, kollektiver Glaube in so einer Stadt anfühlt, wie Wachstum sich anfühlt und wie besonders das ist. Das ist fantastisch, die Bilder waren hervorragend. So ein Balkon hat natürlich auch immer noch der klassische
geil,
Balkon und dann wirklich das Menschenmeer unten, das ist... Und dann mit so vielen Puzzleteilen, wenn man einen Richter sieht und nicht irgendwie so diese Pastore, und du hast so irgendwie wirklich ein Konstrukt und du hast eine klare Idee und es geht irgendwie weiter und es kulminiert dann in so einem Erfolg. Ja, fantastisch. Also riesen Glückwunsch. Und trotzdem frage ich mich immer, wie das so zusammenpasst dieses Jahr. Also mein Gefühl war, ich hätte irgendwie mal gesagt, die BBL ist ein Stück schwächer als, oder zumindest so die, wie soll ich sagen, hinter München und Berlin ist es ein Stück schwächer als die letzten Jahre. Oder so als so gefühlt. Irgendwie Oldenburg hat irgendwie Probleme und irgendwie Bonn ist gut. Oder wenn er irgendwie so, Ulm ist nicht ganz so gut wie letztes Jahr, natürlich, wie soll das auch zu reproduzieren sein und so weiter. Chemnitz ist natürlich toll. Aber Berlin und München gewinnen gefühlt schon irgendwie routiniert, ohne jemals irgendwie ansatzweise zu glänzen. Berlin und München haben aber recht heftige Klatschen kassiert oder große Misserfolge europäisch, aber die BBL-Mannschaften europäisch spielen grandiose, also in den anderen Wettbewerben spielen grandiose Saisons. Also Chemnitz, Ludwigsburg, Bonn, auch Ulm im Eurocup. So da,
Paris.
Genau. Ja, Paris spielt toll gespielt. Das ist irgendwie, ich kann das noch nicht so richtig greifen, woran das liegt, dass das.
Ich verstehe, was du meinst, ja.
Also das ist irgendwie für mich eine Diskrepanz zwischen dem, was ich vom Gefühl habe, wie gut die BBL, dieses Mittelfeld oder die Mannschaften hinter den Euroleague-Mannschaften sind. Und dann gewinnt eben Alba noch regelmäßig in der BBL mit irgendwie 12 Spieler fehlen und sie gewinnen irgendwie trotzdem mit 15. Ich mir so, irgendwie von dem Rest kommt da doch manchmal wenig. Und dann europäisch sind das großartige Auftritte. Weiß ich nicht, ob mir das vielleicht jemand erklären kann. Müssen wir jemanden anrufen?
Ja, wir packen mal zusätzlich dazu, dass hier Alba Berlin auf meiner Liste steht für Gäste in den nächsten Wochen. Wurde übrigens auch schon gesagt, kriegen wir bestimmt hin. Packen wir auch mal Chemnitz drauf. Weil ich habe jetzt auch zum allerersten Mal, ich habe ja viele, viele Chemnitz-Spiele gemacht. Demzufolge habe ich auch abseits des Mikrofons viel mit auch dem Geschäftsführer und auch mit dem Trainer übrigens gesprochen. Ich habe jetzt zum allerersten Mal Rodrigo Pastore Deutsch bei einem Interview reden hören und entweder ihn oder Steffen Herhold. Und wenn Rodrigo Bock hat, hier in den Podcast zu kommen, dann soll er zumindest, weil ich weiß, dass er es auch eigentlich möchte. Es ist so ein bisschen der Sascha Obradovic-Effekt. Ich kann es verstehen, ich würde es wahrscheinlich an ihrer Stelle genauso machen. Wenn du dich im Englischen sicherer fühlst, dann würde ich auch im Englischen bleiben, aber dass wir so eine Antwort von ihm dann auch auf Deutsch bekommen.
Da würde ich mich das auch, das würde mich mal interessieren, das für Feedback gerne an Benny. An mich auch, ich sag's auch, aber so dieses, wir waren uns ja nicht ganz sicher, weil, also das Gespräch mit, es war fantastisch, dass wir Thomas Isalo da hatten. Wirklich einer der interessantesten, keine Überraschung, wer ihn verfolgt hat und wer sich mit seinen Interviews auseinandergesetzt hat, weiß, wie, was da manchmal drin steckt an, also wie kultiviert, wo er Sachen, das ist ja ganz besonders bei ihm, dass er Sachen überkreuzt, also dass er sich quasi Sachen in die Werkzeugkiste steckt, die gar nicht aus dem Basketball kommen, sondern die vielleicht auch gar nicht aus dem Sport kommen, sondern wer weiß wo her. Und super interessant auch auf Deutsch. Und trotzdem hatte ich hinterher, dachte ich manchmal, boah, vielleicht nur für mich persönlich, ich hätte gerne mit ihm auf Englisch manche Sachen besprochen, weil ich da glaube, dass da nochmal 5-10% vielleicht nochmal klarer werden und er sich nochmal noch besser ausdrücken kann. Und das wäre natürlich bei einem Pastore vielleicht noch extremer. Also möchte man dann Pastore mit 60% Deutsch oder möchte man dann im Zweifel sagen, wir, okay, wir haben dann vielleicht auch mal jemand englischsprachig da oder Muttersprachler irgendwie hier. Weiß ich nicht, was da mehr
ich glaube, die Leute. Ja, ich glaube, die Leute würden das akzeptieren. Also es gibt ja nur noch den einen oder anderen englisch sprechenden Ex-Mitspieler von dir, der vielleicht auch für diesen Podcast mal ganz interessant wäre. Ja. Und ich fände es schade, wenn wir uns dann da beschneiden, in dem Sinne, dass wir dann irgendwie nur bei den Deutschsprachigen bleiben, weil angeblich hat er der Per Günther mit dem einen oder anderen mal zusammengespielt, den man das vielleicht auch
wir,
mal
das
ganz...
Das müssen wir
ganz
schnell nutzen, bevor das nicht mehr, bevor das nicht mehr der Fall ist.
Ja, übrigens nur einmal ganz kurz der Blick in den Tabellenkeller der Easy Credit BBL. Rostock-Heidelberg 8 Siege auf dem vorletzten Platz, Crailsheim 7 und Tübingen 6 Siege bei komplett gleich mittlerweile, was die Spiele angeht. Da geht es ja nun in den Endspurt hinein. Und dann, wir haben den Chemnitzern ausführlich gratuliert, geht's rüber in Richtung NBA. Wobei, ein kleiner Schlenker noch zur letzten Folge zurück. Ich habe diesen Ausschnitt gepostet, wo wir über die Schiedsrichter-Review gesprochen haben. Und weil nicht jeder Twitter hat, möchte ich noch mal kurz mit den Menschen teilen, was du, Vogel, noch da drunter gepackt hast an alternativen Vorschlägen, falls das mit den 24 Sekunden so schwierig, wie auch immer. Du hast, sagen wir mal, es gab was Produktives und dann gab es was Alternatives. Das Produktive war die Unterscheidung aus Ball, Shooting Foul, wessen Ball, Spielzeit und so Kleinscheiß, zeitlich begrenzt mit den 24 Sekunden, die dann für den Ref runterlaufen. Unsportliche, Disqualifizierende und so, hat man endlos Zeit und Trainer-Challenge immer 24 Sekunden, was ich übrigens einen sehr guten Gedanken finde. Also das nur nochmal an dieser Stelle.
Bis dahin hatte ich versucht, aber ernst zu bleiben.
Und dann habe ich so richtig vor mir gesehen, wie du, ich weiß nicht, ob du auf dem Sofa oder wo auch immer du da gerade unterwegs warst. Und dann dachtest du dir, das könnte ich jetzt abschicken, aber Moment mal, da sind doch noch Gedanken in meinem Kopf. Also Alter, möchtest du es vorstellen oder soll ich es zitieren? Du hast...
Ich zitiere gerne. Ich weiß nicht, also ich habe so ungefähr
Alternative
die Idee,
was ich da geschrieben habe. Die Dezibel-Anzeige auf dem Würfel. Halten die Fans 10 Sekunden lang 100 dB die Challenge abgebrochen?
Das finde ich wirklich nicht so... Also das geht natürlich dann nur, wenn das Publikum irgendwie Schiss davor hat, dass durch die Challenge irgendwie was gedreht werden könnte, was schlecht für sie ist. Aber also egal, was du jetzt vorliest, die grundsätzliche Idee ist erstmal folgendes. Diese tote Zeit ist einfach scheiße für alle Beteiligten. Also es ist für mich zu Hause, als Zuschauer nervt es mich, dann kommt der Griff zum Handy oder da kommt irgendwie, man verliert den Faden, vor Ort genauso, gerade in der Schlussphase, wo viel passiert. Also eine Gamifizierung von dieser toten Zeit oder von davon, dass man irgendwie invested ist als Fan, als Spieler vielleicht sogar, aber gerade als Fan, dass irgendwie das nicht einfach so, ja, wir sitzen, der steht da und irgendwie es geht die Luft geht aus der Halle und irgendwie so, wir verlieren den Juice. Das ist das, was nicht passieren darf. Und jetzt ist die Frage, wie können wir das herstellen? Sei es entweder durch Partizipierung oder Partizipation der Fans oder vielleicht sogar des ein oder anderen Spielers oder vielleicht sogar des Trainers.
Alternative 2. Der Kapitän hat einen Wurf von der Mittellinie, muss ausgeführt werden, bevor der Schiri den Stick berührt und kann mit einem Treffer die Challenge verhindern. Was für mich noch da hinzufügt, dass es halt auch noch Zeitdruck für den Spieler gibt, jetzt schnellstmöglich
das
zu reagieren.
Geil. Also, der Spieler, so, wir nehmen Tommy Kleppeis. Es wird, der Schiedsrichter zeigt an, so nein, Review. Tommy hat die Chance, quasi er muss schnell zum Ball, bevor der Schiedsrichter halt am Stick steht und muss dann zur Mittellinie und dann gibt es natürlich erstmal einen Raun. Also wenn er das Ding dann feuert, dann ist natürlich, das Publikum wird es lieben. So, wenn er reingeht, kann er sofort entscheiden, das Spiel geht weiter so. Und dann müssen auch schnell wieder, schnell eingeworfen werden und das Spiel geht weiter, das finde ich gut. Hat natürlich
Stichwort, okay. Ja. Stichwort Challenge Blocker. Den musst du jetzt nochmal vorstellen, weil das kann ich gar nicht so geil vorstellen, wie es jetzt, wenn du das erzählst hier. Also.
Ich fand einfach, es wäre gut, auch wenn sich auch ab und zu mal ein Challenge einfach verloren geht. Das heißt, in einem entscheidenden Moment hat vielleicht der gegnerische der Coach das Gefühl, oh, die Challenge verliere ich. Und hat als taktisches Mittel eben einen Challenge Blocker. Das heißt, ein Veto. Das ist entweder eine Karte, ich dachte, das wäre vielleicht so eine große Hand, so wie so eine Richtung Block, denied. Und dann kommt das natürlich dann auch ein taktisches Mittel, was du einsetzen musst. Und dann quasi die Challenge zu verhindern im richtigen Moment kann dann natürlich noch weiteres. Und das verhindert dann einfach, dass, dann geht das Spiel halt wieder weiter. Ich finde es immer schön, wenn man denkt so, Challenge. Und dann aber, doch hat einer von der Mittellinie getroffen, doch keine Challenge. Oder eben der Challenge-Blocker vom gegnerischen Trainer hat natürlich nur einen davon, das ist klar.
Pablo Laso, ich stelle mir das gerade vor, so eine riesige Hand und dann haut er dann die Challenge, die der andere Trainer quasi als Karte irgendwo hinstellt, haut er die dann weg
mit der Hand? Das weiß ich nicht genau. Ich glaube, es ist eher so, das gesamte Coaching-Staff hat dort wie so eine Kelle. Und dann, wenn wir die vierfach Hand sehen, dann ist geblockt. Dann wird sie geblockt. Das finde ich gut.
Wir müssen auf jeden Fall, Günni, also das ist die Takeshi Castleisierung des Basketballs.
Ja, das ist ein bisschen
und
so.
offenbar liegt da bei dir da liegt eine Menge Potenzial, dass man auch, also man kann ja, und wenn es mal ein All-Star-Day ist oder so, wo man einfach mal sowas zusammenkippt, ich finde das fantastisch. Hinten raus wurde es sogar noch mal ein bisschen ernster, ne? Also Challenge ein Trainer dreimal hintereinander erfolglos, hat er beim nächsten Spiel keine Challenge, also um den Anreiz zu erhöhen, auch wirklich nur zu challengen, wenn man sich sicher ist.
Das finde ich gut, dass du nicht so auch so loosey-goosey mit deinen Challenges sein kannst und eben dann ist natürlich auch noch mal ein Raun. Also wenn du weißt, der hat schon zwei verkackt, der Trainer, ist er richtig nervös. Dann zittert er so, er will seine Challenges im nächsten Spiel nicht verlieren. Und dann, immer wenn es die Möglichkeit zum hämischen Beifall der Fans gibt, natürlich. Ist, also, wenn dann, wenn so die Finger nach vorne, der hat schon zwei, die letzten zwei waren nicht erfolgreich. Wenn die jetzt nicht sitzt, so, das finde ich gut. Oder eben dann belohnt werden im Positiven, wenn du drei Challenges hintereinander korrekt ausführst, kriegst du einen Freiwurf für den Coach. Das mag ich auch. Also wenn, keine Ahnung, wenn Anton dann mit seiner flachen Fullkurve irgendwie so dreimal richtig gechallenged hat und dann kurz in so einem Anzug so einen Freiwurf draufknallen darf. Ja, es ist so ein bisschen die Integrität des Spiels, wird dadurch so ein bisschen vielleicht irgendwo ein Stück weit verloren gehen. Ich wäre jetzt auch nicht dafür, dass wir alles implementieren. Aber es muss entweder viel weniger gechallenged werden oder sie müssen kürzer werden oder wenn wir schon durch sie durch müssen, dann irgendwo das ein oder andere spielerische Element, da wäre ich für.
Also ich finde das gut. Raus aus dem Gefängnis?
Was
sagt man denn? Aus dem Gedankengefängnis, genau. Wir müssen da raus. Wir machen einfach alles auf und gucken mal, was sich hinter den einzelnen Türchen verbirgt und ob wir damit arbeiten können oder nicht. Wenn ihr weitere Vorschläge habt, ihr wisst, wo ihr Per Günther bei Instagram erreicht. Wir haben die NBA noch im Angebot, mein lieber Günni. Ich habe ein bisschen Expertise auch vom Dritten im Bunde mitgebracht, der unter anderem gerade, wann war es, gestern Abend? Clippers in Dallas?
Können wir mal kurz das klarstellen, was hier gerade abgeht, dass wir einfach dienstags und mittwochs Euroleague gestaffelt die Spiele zur besten Sendezeit, donnerstags, freitags jeweils die nächsten Spiele und dann dieses kurze, flüchtige Momentum der NBA, wenn es in unser Leben reinkehrt, in das Leben der Familienväter, der Ehemaligen, der so mit 30er bis 40er, der sagt so, ich kann nicht nachts aufbleiben und Real Life, ich habe schon oft dann die Ergebnisse irgendwo gesehen, bin nicht mehr in der Lage zu sagen, sprecht mich keiner an, ich hab's im Real Life, so, ich guck mir das später an. Einfach erste Runde Playoffs, 19 Uhr, 21.30 Uhr, gute Spiele, deutsche Beteiligung. Ich kann es schauen. Ich kann den League Pass für 17 Euro oder so für einen Monat kaufen. Im Idealfall kündige ich es danach wieder, bevor ich es vergesse. So. Und es deckt sich noch original mit der Euroleague. Dann Samstag, Sonntag bin ich einfach dabei. Es ist einfach fantastisch.
Überragend.
Es ist fantastisch.
Es ist wirklich fantastisch. Es ist an der Grenze zur Überforderung, aber es ist auf eine fantastische Art und Weise überfordernd. Manchmal ist ja Überforderung auch was Gutes. Wie gesagt, Basti Ulrich war so lieb und hat mir zwei, drei Sachen auch noch zugeschickt, so seine Gedanken. Lass uns doch vielleicht mal mit den The Wagner Boys, wie Shaquille O'Neal gesagt hat, anfangen. Orlando nach 0-2, was man aus Cleveland mitnimmt, geht's zurück nach Hause und sie gewinnen beide Spiele und gleichen die Serie aus. Ich habe nochmal so ein bisschen ausschnittartig auch in die ersten beiden Spiele reingeguckt. Es ist schon so, dass Orlando auch jeweils immer nochmal in der zweiten Halbzeit so ein bisschen Comeback gestartet hat, auch wenn die Spiele einmal 14, einmal 10 ausgegangen sind und sie nicht ein einziges Mal in Führung lagen. Aber es war jetzt nicht so, dass es ein 0-2 ist, oder? Wo du als Franz, als Moritz nach Hause gehst und sagst, ach du Scheiße.
Also für mich war es ein 0-2, was mich an den Grundfesten hat zweifeln lassen von den Orlando Magic, einfach weil es gibt dieses Phänomen, also der Regular Season Bullies, aber auch dieser Mannschaftstyp mit vielen guten Charakteren, harten Arbeitern, die gut gecoacht sind, die in der NBA einfach die 82 Spiele wichtiger nehmen als alle anderen. Und dass du damit einfach regelmäßig Siege generierst. Das gibt es, das haben wir in der Vergangenheit immer wieder gesehen. Und die dann aber, wenn alle anderen Mannschaften hart spielen, also du bist erfolgreich in 82 Spielen, weil du super hart spielst und diszipliniert spielst und alle anderen Mannschaften laufen auf 90% und du fährst damit Siege ein und Siege an, bist damit Vierter oder Fünfter. Aber dann wachst du in den Playoffs auf und in der NBA auf einmal haben alle die gleiche Attitüde und alle spielen hart und du hast, es ist nicht mehr kein USP mehr von dir. Und jetzt ist die Frage, okay, wie kannst du noch Gänge hochschalten oder was hast du, wen hast du, der dann eben Difference Maker sein kann? Und dann wirkt es, als wäre in den beiden Serien quasi nur Donovan Mitchell nochmal eine Etage besser in der Lage, diese auch gut vorbereiteten, gut gescouteten NBA-Defenses zu schlagen und somit quasi dafür zu sorgen, dass Cleveland diese Serie nicht entspannt hat, aber irgendwie doch deutlich gewinnt und du hättest quasi zurück zum Drawing Board gemusst als Orlando und sagen, okay, uns fehlt ein Piece, brauchen wir wirklich nur einen Werfer, brauchen wir wirklich nur Spacing, Buddy Hield oder Klay Thompson oder wer auch immer, oder brauchen wir nochmal wirklich nochmal mehr oder ein anderes, was das System ist, so dumm, aber irgendwie was uns wirklich dann noch mehr Offense kreiert, weil zweimal nicht 90 gemacht in den Playoffs ist schon wirklich eine Ansage gewesen. Und dann auch Franz irgendwie musste mehr in diese 1-gegen-1-Rolle, es war nicht mehr dieses, wir spielen aus dem Konzept daraus und ständig cutte der Baseline oder Frontcuts und er kriegt alles so entspannt und genau die Looks, die er möchte, sondern öfter gezwungen, eben 1-gegen-1 zu spielen und es wirkte irgendwie anders und es war schon so, irgendwie so ein, hat sich wie ein Dämpfer angefühlt für mich. Und deswegen sind diese jetzt die letzten zwei Spiele natürlich gingen runter wie Öl. Es steht 2-2, sie haben jetzt natürlich die Chance, diese Serie zu gewinnen. Du siehst Mo in der ersten Halbzeit in Spiel 4. Genau diese Sachen, die wir von ihm erwartet haben, diese extra Energie, es wird jedes Mal geflext, es wird jedes Mal so zu seiner Bank geguckt, der bringt diese Greediness und dann Franz mit diesem 34-13 Spiel noch ein paar Assists, dann eben wirklich diese Explosion, die wir uns von ihm irgendwie oder für ihn wünschen, auch wenn es dann jetzt nur 2 Dreier waren, glaube ich, ist das noch nicht der riesige Knoten gewesen von der Linie zumindest, der da platzen muss, aber man merkt es einfach, für mich ist dieser erste wirkliche Playoff-Run oder die erste Playoff-Erfahrung ist für mich rückblickend eine der eindrücklichsten Erfahrungen für mich in meiner Basketballkarriere gewesen. Es ist so anders. Es ist einfach, ich habe Basketball geliebt, aber du hättest nicht von mir erwarten können, 11 Monate nichts anderes im Kopf zu haben, sondern ich war immer, okay, ein Spiel die Woche oder 2 Spiele die Woche und ich will aber eigentlich doch auch im Café sitzen oder ich will auch irgendwie mal Tennis spielen und ich will irgendwie anderes, ich will lesen und ich habe ein Studium gemacht und so weiter. Dann wirklich einzutauchen in diese zeitlich begrenzte Playoff-Zeit. Du weißt, okay, es sind jetzt vielleicht 3 oder 4 Wochen oder vielleicht sind es 6 Wochen und ich mache nichts anderes. Es geht nur darum, auf deinen Körper aufzupassen und Film zu schauen und du gehst in diesen Tunnel. Es gibt nichts, weil ich, das war für mich genau der Zeitstrahl oder die Quantität an Zeit, in der ich das konnte, in der ich sagen konnte, okay, es gibt nichts, es gibt nicht, es gibt Frauen und Kinder natürlich, aber es gibt Frauen und Kinder, die einzige Zeit des Jahres, wo sie auf dem Backburner sind und es gibt einfach nur Basketball. Und da dann noch mit seinem Bruder da reinzutauchen, erstmalig auf so einer Bühne und du hast ein Matchup, was du gewinnen kannst und so, und du verlierst dich dann in diesen Playoffs, das muss so überragend sein. Und ich hoffe, dass wir, unsere Interview-Gastliste wird natürlich lang und länger, aber dahinter, von ein, wenn, falls es dann irgendwann vorbei sein sollte, von einem von den beiden zu hören, wie sich das angefühlt hat, das müssen wir irgendwie möglich machen.
Ja, Moritz hat jetzt nach dem Spiel 4 von Franz, also die Zahlen nochmal, übrigens Shaquille O'Neal nennt ihn Franz, also als wäre er einfach wie das Land, wie Frankreich auf Englisch, so nennt er einfach Franz Wagner. 34 Punkte, 13 Rebounds in 40 Minuten, 13 von 17 aus dem Feld. Moritz hat gesagt, es ist eines der besten Spiele gewesen, was ich je von ihm gesehen habe. Die Zahlen von Moritz in den Playoffs sind fast 8 Punkte in 17 Minuten, plus 5,3 Rebounds, plus eben der ganze Hustle, ja, die Steals und so weiter, diese spektakulären Dunks auch, die er dabei hat, alles mit einem großen Mittelfinger in Richtung sehr gehirnamputierter Cavs-Fans, die auf Twitter irgendwelche fiesen Nazi-Sprüche nur für deutsche blonde Jungs offenbar übrig haben. Und das Extralob von Shaquille O'Neal mit auf Englisch, aber mit Deutschem, also das The zum Beispiel, ein The, so wie man halt auf der Welt denkt, dass wir Englisch reden. You cannot stop the Wagner Boys. Yeah. Love the, ja, fair, ja. Und dann noch gesagt, dass Mo Wagner einer seiner Lieblingsspieler ist, so. Also ist doch einfach, ach, hätte ich mir noch stundenlang angucken.
Und wie gesagt, ihr Core ist wirklich die Defensive, die sie haben, die Größe, die Variabilität, die sie defensiv haben, da ist so viel, wie gesagt, bisschen Shooting, vielleicht nochmal einen dritten Ballhändler, Creator, auch wenn sie da so ein paar Optionen haben, irgendwie, die sind wirklich von der Altersstruktur, von der vertraglichen Situation, von dem, was sie so haben, ich glaube, sie mögen sich, du hast zwei Stars oder schon, ja, du hast schon zwei Stars, die miteinander spielen wollen, die sich nicht auf die Füße treten, die sich irgendwie komplementieren, das ist schon cool zu sehen.
Bist du eigentlich, habe ich dich nie gefragt, bist du eigentlich von diesem NBA on TNT mit Shaquille O'Neal, Charles Barkley, Kenny Smith, Ernie Johnson mit dieser Viererrunde, bist du davon genauso fasziniert wie ich?
Also ich glaube einfach, das ist für mich, das ist natürlich, was ich nur durch Clips, über Clips wahrnehme. Und du merkst, also das liebe ich, wie kann man so, erstmal natürlich, damit muss man ja irgendwie starten, klar, so, das ist das Witzigste, was das irgendwo, wahrscheinlich die beste Studiosendung, die es irgendwie so im Sport irgendwie je gab. Trotzdem ist natürlich, hätte ich jetzt die Möglichkeit, das regelmäßig oder den Fernseher anzumachen, das eine halbe Stunde zu gucken oder den Vorlauf zu gucken, glaube ich, dass ich das dann immer gucken würde. Weiß ich nicht. Manchmal ist es mir schon auch gerade, was Shaqs oder auch Kennys Basketball-Meinung angeht oder der Grad an irgendwie detailgetreu oder auch, was ich sage, okay, die haben jetzt wirklich Tape gegrindet und können mir was erzählen über irgendwas. Das ist es einfach nicht, ja. Das ist grandiose Unterhaltung. Ich hoffe, das bleibt lange bestehen oder sie finden dann jemanden, der irgendwie sporadisch da reinkommt. Und ich finde, auch wenn Dwayne Wade schon dabei ist, dann hat das nicht den gleichen Reiz. Oder wenn irgendwie nur so eine Position verändert wird mal, das ist irgendwie schon, geht so ein bisschen für mich was verloren. Das ist großartig, aber wie gesagt, auch immer nur, ich habe es halt nur in Dosen und ich weiß nicht, ob ich das hochskalieren würde, wenn ich könnte.
Ja, geht mir auch so. Ich habe übrigens auch dann der andere übertragende Sender ESPN, das fand ich ganz wild. Da gibt es einfach ein Spielerinterview zwischen dem dritten und vierten Viertel. Das hatte ich nicht so auf dem Schirm. Ja, also da wird dann einfach.
Da bin ich auch drüber gestolpert, ja.
Da wird dann einfach Allen von den Cavs wird einfach nach dem dritten Viertel mal kurz abgefangen und das wird dann halt vor dem vierten Viertel zugespielt. Krass. Und was mir übrigens wieder aufgefallen ist, weil du dieses Gestaffelte, du hörst auf, Euroleague zu gucken und kannst eigentlich direkt mit NBA weitermachen. Was mir nicht so auffällt, wenn ich einfach nur einschalte und es ist nur ein NBA-Spiel und vorher habe ich keine Euroleague geguckt, dieser krasse Unterschied, dass einfach in der NBA halt in vielen Hallen die Mucke während des Viertels läuft, ne? Das ist mir jetzt nochmal so extrem aufgefallen, wenn du den Kontrast zu diesen Euroleague-Playoffs irgendwie hast. Und es braucht's auch einfach nicht, ey, die rasten da alle komplett aus. Wir reden jetzt auch gleich noch über den Madison Square Garden und so weiter. Also ich weiß, ich bin damit selber groß geworden, aber wenn ich jetzt so einen direkten Kontrast habe, dann sage ich, ey, mach die scheiß Mucke aus und lass halt einfach die Heimcrowd hören. So.
Ja, ich glaube schon, dass es manchmal dann auch wieder erschreckend wäre, wie ruhig es manchmal phasenweise ist. Klar, jetzt sind Playoffs auch so. Natürlich gibt es da Spielstätten jetzt auch in Indiana oder sonst wo die Leute einfach wirklich auch die Energie haben und Bock drauf haben, 3 Stunden freaky zu sein, weil es ist ja einfach super lang. Was ganz schön ist, es rutscht immer mehr in meine natürliche Phase, dass ich so die späten Westküstenspiele so um 6 Uhr schon auch noch mal ein bisschen mehr sehe. Früher war es so, man musste so um 5.30 Uhr aufstehen, wenn man wirklich noch mal so ein Viertel gucken wollte. Die Spiele werden so schön, jetzt sind noch länger durch die Reviews und so. Man kann schon mal Glück haben und wenn man so mal 6.30 Uhr wach, da sind noch 2-3 Minütchen, sind noch da oder man ist mal um 6 Uhr wach. Gerade nach Bali hatte ich so ein bisschen Jetlag und bin mal ein bisschen früher wach gewesen. Das war ganz gut, also nicht so schlecht.
Ja. Und wie gesagt, die Serien haben viel zu bieten. Dallas, oder nee, die, andersrum, die Clippers in Dallas auf 2-2 ausgeglichen. Und wie gesagt, unser drittes Musketier hier hat das Ding kommentiert. Wir können mal rein und das hat er uns rübergeschickt zu diesem Spiel, zu diesem Sieg von L.A. gegen Maxi Kleber und Co.
Eins der chaotischsten Basketballspiele der jüngeren Geschichte. 31 Punkte zurück, dann in Führung im letzten Viertel. Und dann verliert man es doch noch, weil noch nie jemand von einem James-Harden-Floater gehört hat bei den Mavs oder wie man den stoppt oder wie man den auch nur versucht zu verteidigen. Die Art und Weise, wie dieses Spiel am Ende verloren wird, ist dumm, zeugt auch davon, dass die Mavs unflexibel sind, träge auf der Trainerposition. Das war ja auch schon in den vergangenen Jahren immer ein Problem mit Jason Kidd, dass er Dinge sieht und sieht und sieht und es passiert nichts und plötzlich ist das Spiel vorbei und man hat verloren. Die Erkenntnis in der Serie ist auch, dass L.A. offensiv deutlich besser ist ohne Kawhi Leonard aktuell, weil Kawhi Leonard nicht er selbst ist, nicht auf dem Level ist, auf dem er spielen kann. Zu Maxi Kleber, schwierig, hat ein paar große Würfe getroffen, auch gestern wieder in großen Spots. Ich habe das Gefühl, defensiv fehlt ihm ein Schritt, fehlt ihm die Geschwindigkeit im Vergleich zu früher. Auch er hat in diesen James Harden-Situation, ich glaube, er hat 6 Floater getroffen im letzten Viertel. Oft nicht gut ausgesehen, ist aber natürlich ein wichtiger Teil der Rotation.
Ja, was natürlich nicht auf der anderen Seite leider für Daniel Theis gilt, denn der bei den Clippers noch ohne eine Einsatzminute Ivica Zubac startet und der Backup ist Mason Plumlee und Per Günther schüttelt den Kopf.
Ja, es ist so verrückt einfach, ne? Es ist so, alle wissen, er kann spielen, du kannst deinen Job machen, du kommst dahin, so schlägst ein. Du weißt, er wusste wahrscheinlich auch in der ganzen Zeit in Indiana, ja, ich bin ein guter NBA-Spieler, aber es gibt einfach nur eine limitierte Anzahl an Spots. Und dann sitzt du einfach da und weißt irgendwie, ja, so, ist halt nicht so. Ich habe alles gemacht, was in meiner Macht steht. Ich kann kontrollieren, was ich kontrollieren kann. Weiß ich nicht, das ist muss ein krasses Gefühl sein. Also, natürlich nervt mich das auch, viele Amis sagen oder viele so NBA-Fringe-Guys und so immer, die sagen, ah, das ist dann viel Politics und so und am Ende, ich könnte da, ja, es gibt einfach viele Leute, die auch in der NBA spielen könnten, aber einfach keinen Burn kriegen und das ist, wenige Leute haben das irgendwie so unter Beweis gestellt, wie Daniel Theis, der dann im Sommer Weltmeister wird und da an der Seite von Dennis aussieht wie, keine Ahnung, wenn sie gegen Team USA spielen, als absolut natürlich alles auf Augenhöhe. Und dann aus einer komischen Indiana-Situation zu den Clippers geht und da Granatenspiele macht. Und dann werden sie halt gesund und dann spielst du halt einfach gar nicht mehr. Von so. Das ist wirklich ein brutales Geschäft. Und ja, aber nochmal, er ist fit, er hat gezeigt, er kann das spielen und für uns, wir müssen uns das schönreden. Dann hat er halt wieder schöne seine Springy Legs für den Sommer.
Er hat gerade noch in einem Interview gesagt, er ist zufrieden mit der Situation, also vor Beginn der Playoffs. Er hat in der regulären Saison 60 Spiele gemacht und vor allem der Nachsatz, ich bin gesund und fit. Unfassbar, wirklich auch, Basti hat es gerade nochmal gesagt, also L.A. verspielt da fast einen 31-Punkte-Vorsprung. Unglaubliches Shotmaking am Ende, ich habe genau zur richtigen Zeit dann eingeschaltet. Ein Abschluss von Kyrie Irving gegen drei Verteidiger, das ist, glaube ich, top. Ich weiß nicht, Top 3 der Abschlüsse, die ich jemals gesehen habe?
Ja, also die Serie macht natürlich am meisten Bock, auch weil die Stakes so hoch sind, weil ich auf keinen Fall will, dass James Harden irgendwie gewinnt. Das Clippers sowieso viel passiert, wir haben ja viel Geschichte zwischen Dallas und den Clippers. Die dritte Serie, glaube ich, in den letzten 5 Jahren. Und dann, ja, das war wirklich bitter. Also das war, glaube ich, kollektiv. Man saß vorm Fernseher und es war klar, okay, sie forcen James Harden nach rechts und sie sitzen auf dem Stepback. Das heißt, sie spielen ihn anders, also sie nehmen den Drive in Kauf. Alles fein, du hast deine Strategie, aber wenn du sie, keine Ahnung, wie ist das mit der Dummheit, wenn du irgendwie das Gleiche machst und ein anderes Ergebnis erwartest, das ist so irgendwie die Definition davon. Und das war einfach zu viel. So, ja, beim zweiten Floater, gerade als Maxi dann am Ball war, und du hast kein Shot-Blocking, also es ist nichts, keine Rim-Präsenz. Und wenn er da einfach dann quasi mit einem Schritt in die Zone kommt, weil die Gegenspieler quasi wirklich nur auf seinem Dreier und auf seinem Stepback sitzen und für gar nichts beißen, also nicht auf Täuschung reagieren und der Weg in die Zone jedes Mal so offen ist, dann wird er halt einfach ein Spieler mit der Qualität entweder die Kickouts finden oder du gibst diesen Floater ab. Und das in der Häufigkeit hintereinander, ohne dass was anderes passiert oder dass du versuchst, ihn einmal zumindest zum Nachdenken zu bringen oder ihn irgendwie was zu überraschen, das ist schon frustrierend, wenn du einfach die dann schlucken musst und das Spiel verlierst.
Ja, mal gucken. Luka Doncic hat gesagt, er hat das Gefühl, er lässt Kyrie Irving gerade so ein bisschen im Stich. Auf Twitter wird darüber diskutiert, wie Luka es eigentlich schafft, während einer Saison zuzunehmen. Das sind so die kleinen Feinheiten, die dann auch noch so nebenbei mitfliegen. Ne?
Ja, das ist ja witzig, dass man dann auch wieder darauf stößt. Ich finde trotzdem, dass er, also es macht, es ist viel angenehmer, ihm zuzuschauen. Also diese, wenn man sich, dann muss ich immer mal wieder zurückrufen, wie es manchmal bei ihm aussah. Wie eklatant er nicht zurückgelaufen ist, wie er geschlagen wurde, wie viel er gemotzt hat. Also ich finde, er ist fitter. Es wirkt dann natürlich manchmal wieder so, als wäre er immer noch nicht fit, aber es, wenn man einkalkuliert, dass er deutlich mehr verteidigt. Ja, er hatte dieses überragende defensive Spiel, wo er wirklich Stops hintereinander kreiert hat. Das war jetzt dann auch wieder ein bisschen schwächer. Das wird er auch nicht über in der Best-of-Seven-Serie immer schaffen. Aber ich glaube, wenn du reinrechnest, wie viel mehr er investiert auf der defensiven Seite des Balls, ist es ein deutlicher Schritt nach vorne, was seine Fitness angeht. Und auch, wie gesagt, diese Watchability, der Umgang mit allem, mit den Refs und so weiter, ist viel, viel angenehmer. Ich bin froh, dass es wirkt, dass es da in die richtige Richtung geht.
So, und dann haben wir noch die New York Knicks, die 3-1 führen gegen Philadelphia. Und auch da hat Basti noch was durchgeschickt, und zwar zu einem Mann, über den wir natürlich auch gleich nochmal reden wollen, über Isaiah Hartenstein.
Isaiah Hartenstein ist ein wichtiger Teil dieses Erfolgs. Er macht mehr von den Dingen, die man in Ausschnitten schon gesehen hat, damals bei den Clippers und dann auch immer mehr bei den Knicks nach dem Ausfall von Mitchell Robinson. Er ist perfekt für Tom Thibodeau. Er spielt große Minuten. Er ist ebenfalls knallhart im Rebound. Es gibt niemanden, von dem er sich körperlich einschüchtern lässt, hat man das Gefühl. Und genau das braucht Thibs in seinen Teams. Ich würde ihn immer noch gern mehr in Playmaking-Situationen sehen, weil er das eigentlich gut kann. Aber so funktioniert die Knicks-Offense halt einfach nicht wirklich.
Isaiah Hartensteins Zahlen: 25,5 Minuten in diesen Playoffs, 10,5 Punkte, 5,8 Rebounds, 2,5 Assists, Feldwurfquote von 63%, Spiel 2 gewinnt er ihnen hinten raus, Offensiv-Rebound und Block auf der anderen Seite. Und es bleibt einfach dabei, ich habe ich weiß nicht, ob im Podcast oder ich habe einmal zu dir schon mal gesagt, immer wenn ich ein Spiel kommentiert habe aus der NBA und Hartenstein war dabei, dann fand ich ihn immer geil irgendwie, ja. Weil er ist immer auf dem Feld total bei 150%.
Ja, und du kriegst ja quasi auch immer, das sind ja die Qualitäten, die er hat, sind Sachen, die super, also die translaten in jede Situation, also hart zum offensiven Brett zu gehen, ein super 1 gegen 1 Verteidiger zu sein. Ich finde, er macht das gegen Embiid wirklich klar, weil natürlich hat er jetzt im letzten Spiel hat er 2-3 Mal Freiwürfe zu einfach abgegeben am Ende. Ich glaube, da war er nicht so richtig konzentriert, gerade bei den Drives, wenn er da die Hand einfach nur an Embiid hat, was bei keinem anderen offen oder bei wenig anderen quasi gut bei Big Men ein Problem ist, dass Embiid eben quasi eher wie ein Guard ist, der sofort die Arme hochzieht, der das registriert, der die Arme sucht und die sich die Freiwürfe kreiert. Da hat er einmal irgendwie so ein paar Minuten gehabt, da war er nicht ganz wach. Aber ansonsten, er hat auch diesen Floater, er hat den Touch, er hat einfach alles möglich dabei. Er kann seine Freiwürfe schießen und er ist so durable. Er spielt Minuten ohne Ende mit dieser Energie, er passt da perfekt nach New York. Und das ist eine coole Serie. Eine Sache noch, die Nick Batum, nochmal so, den muss man nochmal erwähnen. Nick Batum, weiß ich auch nicht. Das Blatt wendet sich. Wir haben ja früh, ich glaube, ich habe mit 16 das erste Mal gegen ihn gespielt. Er ist, glaube ich, 89, aber wir haben immer, er war natürlich damals auch schon gut, deswegen haben wir in den 88er Jahren, also mit meinem Jahr, immer jedes Jahr gegen ihn gespielt. War nie großer Fan. Respekt für seinem Rollenspiel-Dasein, aber dass er jetzt so, er kann defensiv immer noch wirklich so clever, er spielt ständig feine Extrapässe, hat sogar neulich mal Output gehabt. Spieler, die das können, irgendwie sich dann immer wieder auf den Punkt, sei es mal auf für ein Fieberturnier oder sei es dann mal irgendwie für einen Playoff-Run, so, ja, so fit zu machen und immer noch wertvoll zu sein und auch so in verschiedenen Rollen wertvoll zu sein, ist schon irgendwie, das gefällt mir gut.
Genauso wie Jalen Brunson, unter den Augen von Allen Iverson in Philadelphia einen neuen Playoff-Franchise-Record für die Knicks aufgestellt mit 47 Punkten. Ich habe mir jeden einzelnen Punkt vorher nochmal angeguckt. Und das ist ja so geil.
Es ist alles tough. Es ist alles Shotmaking. Es ist alles Winkel. Es ist alles Footwork. Mir fällt auch kein richtiges Äquivalent ein. Ich habe keinen Guard vor Augen, wo ich sagen würde, der spielt genau so. Es gibt schon irgendwie Spieler, die auch, also wenn man zum Beispiel mal so ein Cues nimmt aus der BBL, das ist irgendwie so mal nicht nur Speed, sondern Cleverness und auch da so ein bisschen Winkel und dann toughe Finishes, kreative Finishes. Brunson ist wirklich tough. Du musst ihn halt mit Länge verteidigen. Für mich musst du genau so einen Batum-Typ für ihn haben. Wenn er die Möglichkeit hat, wenn du nur so groß bist wie er oder nur einen halben Kopf größer bist als er, dann kommt er in deinen Körper, dann kann er sich immer wieder so kleine Vorteile verschaffen und die Fenster, die er braucht, um den Ball loszuwerden, sind halt unglaublich klein.
Ist eine Wahnsinnsshow, die er hinlegt. Und die Serie ohnehin, also wir haben plötzlich eine Serie, wo die Fans ein Thema sind, wo sich Embiid beklagt, dass die Philadelphia-Fans nicht zahlreich genug in die Halle gekommen sind und sich von den Knicks-Fans die Karten gehört, haben, ja, wegkaufen.
Das fand ich wirklich auch auffällig. Dass in der City of Brotherly Love, dass da auch wirklich pro Nix einiges gewertschätzt wurde an Körben, an Buckets und so. Das war auffällig. Ja.
Isaiah hat gesagt, das ist wahrscheinlich das, was europäischen Fans noch am nächsten kommt, weil sie reisen einfach mit. Also ja, es ist nicht so weit weg, ne? Aber die sind, also das ist
schon. Du hast wahrscheinlich auch einfach viele, die Transplants, also die irgendwie, die internationale Nix-Fans sind. Oder sich dann irgendwie zumindest überall in den USA gibt es dann den einen oder anderen New York Knicks-Fan, die dann in die Halle streben. Aber das ist schon, der Garden ist schon, ich weiß nicht, ich war einmal da, ja. Da war es natürlich irgendwie so, als in der Regular Season, obwohl es gegen die Lakers und Kobe war, war es trotzdem irgendwie, bin ich rausgegangen und dachte so, ja, irgendwie man fühlt sich schon, also man fühlt, wenn man sich einreden möchte, ist da irgendwie Magie drin und es ist so ein bisschen was Altehrwürdiges drin. Aber ich glaube, so ein Playoff-Run und dieser Sahneprinz hier, unser gemeinsamer Freund, den du da schon länger kennst als ich, dass der Schniedel da frech, ne? Schön, genau, geht da einmal zu so einem NBA-Spiel, will da seine, keine Ahnung, tut da so, als wäre der große NBA-Head und dann erwischt er so ein Spiel, das ist wirklich dreckig.
Spiel 2, wo Hartenstein einfach am Ende alles regelt und Alex Schlüter ist in der Halle, das ist wirklich frech. Er hat mir auch nochmal gesagt, also Madison Square Garden, das ist schon... Die drehen da gerade komplett am Rad. Und das macht einfach Bock, selbst vom Fernseher einfach sich das reinzutun. Steht noch auf meiner To-Do-Liste. Dann haben wir alle Serien mit deutscher Beteiligung in der NBA auch abgearbeitet und sind bei 76 Minuten. Mhm. Per Günther, aber es gibt halt auch so viel zu besprechen. Meine Herren.
Ja.
Haben wir noch irgendwas? Nee, wir haben nichts mehr. Es ist sowieso schon wieder Euroleague geht weiter. Leute, guckt Euroleague. Bei Magenta Sport, wie gesagt, am Mittwochabend mit uns beiden das Spiel 3, Fenerbahce gegen Monaco, sogar frei empfangbar für alle. Sagt's gerne weiter, es sind gerade Basketball-Festtage, um einmal nochmal Per Günther zu zitieren. Junge, Feedback kommt, bin ich mir sicher. bis Mittwoch und euch da draußen, ja, viel Spaß mit diesen fantastischen Basketball-Zeiten gerade. Tschüss!
Ciao!